Sie hören Samstagsuni. Wintersemester 2019-2020. Aus der Reihe Bildung heute. Vortrag 5. Professor Dr. Klaus Meißel. Zum Thema Lebensbegleitendes Lernen. Der Beitrag der öffentlich verantworteten Weiterbildung zwischen bildungspolitischer Programmatik und Realität.
Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Wenn man dann so Aufzählungen hört, was man schon alles gemacht hat, dann fragt man sich, wie, um Gottes Willen, ich sehe Sie ja jetzt überhaupt nicht mehr. Sind Sie noch da? So, wir wollten ja kein Hörspiel machen. Also schönen Dank für die freundliche Einführung. Als ich am letzten Montag mit meiner Kollegin im Büro gesessen habe und um die Woche vorzusprechen, dann kam die Wiedervorlage Studium Generale, Volkshochschule und Universität Freiburg zum Thema. Dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, warum habe ich dazu gesagt? Kann ich das überhaupt leisten vor so einem illustren und kompetenten Publikum? Sprechen und bin dann, was macht dann ein etwas aufgeregter ehemaliger Wissenschaftler? Er greift in seine Bibliothek. Ich habe das Handbuch für Vortragen im Volksbildungswesen aus dem Jahre 1928 gegriffen. Da gibt es 20 Gebote für Vortragende im Volksbildungswesen. Ich möchte Sie jetzt nicht alle mit den 20 Geboten belästigen, aber das erste Gebot fand ich hochinteressant. Da steht, der Vortragende reise nicht mit dem letzten Zug vor dem Vortrager an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass man 1928 schon die Probleme der Deutschen Bahn antizipiert hat, finde ich eine fantastische intellektuelle Leistung. Das achte Gebot heißt, Halbwissende und Stümper gehören nicht an den Vortragstisch. Ja, jetzt lachen Sie noch. Das letzte Gebot ist auch interessant. Der Vortragende reise nicht mit dem ersten Zug nach dem Vortrage ab, aber keine Teilnahme an Trinkereien und Gelagen. Das werden wir samstagmittags auch wirklich nicht tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde mit Ihnen ganz gern dieses Thema mit einem Blick zurück, mit einem Blick auf das Spannungsfeld zwischen Image von Erwachsenenbildung, ich spreche in erster Linie von Volkshochschulen, und dem, was Erwachsenenbildung in unserer Gesellschaft leistet. Ich würde gerne danach etwas auf die zukünftigen Herausforderungen gehen, vorher aber auch noch unter welchen strukturellen und insbesondere unter welchen finanziellen Bedingungen arbeitet Erwachsenenbildung, um dann am Ende abschließend zu einem Fazit und zur Herausforderung, was bedeutet das eigentlich auch für bildungspolitisches Handeln. Bei dem kurzen historischen Rückblick gehe ich einmal ganz kurz auf das bereits erwähnte 100-jährige Jubiläum der Volkshochschulen ein. In Bayern übrigens, an meiner Sprache hören Sie, ich komme nicht aus Bayern, arbeite dort jetzt seit 13 Jahren. Ganz am Ende können wir uns mal darüber unterhalten, ob mein Dialekt Ihnen bekannt ist. In Bayern haben jetzt aktuellerweise, gerade im letzten Jahr, viele Volkshochschulen ihre 70-jähriges Jubiläum gefeiert. In diesem Jahr sind es mehrere hundert Volkshochschulen in der gesamten Republik, die ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Warum? In Bayern waren es kluge Mütter und Väter der Verfassung, die der Volkshochschule in der bayerischen Verfassung einen Verfassungsrang gegeben haben. Und ebenso war das in der Weimarer Verfassung, der Verfassung der ersten deutschen Demokratie, wo die klugen Mütter und Väter der Verfassung, der Volkshochschule in Artikel 148 der Verfassung einen Verfassungsrang gegeben haben. Damals mit der Formulierung, Reich, Länder und Gemeinden fördern Volkshochschule, übersetzt heute Bund, Länder und Kommunen. Das ist ja nicht aus Versehen passiert, sondern diejenigen, die für die Verfassung verantwortlich waren, haben eins gewusst, dass eine Demokratie eine voraussetzungsvolle Staatsform ist, dass eine Demokratie nicht nur mitarbeitende Menschen voraussetzt, sondern mitdenkende Menschen voraussetzt. Und deshalb ist öffentliche Erwachsenenbildung als eine institutionelle Absicherung von lebensbegleitendem Lernen auch unabdingbar. Da wir heute der Begriff des öffentlichen gewissen Erosionsprozessen ausgesetzt ist, will ich noch einmal daran erinnern, was öffentliche Verantwortung für lebensbegleitendes Lernen bedeutet. Öffentlich bedeutet offen für alle. Ganz unabhängig, welche Bildungsvoraussetzungen die Adressaten mitbringen. Öffentlich bedeutet aber auch offen für alle Themen, für die ganze Themenbreite. Offen bedeutet auch, ortsnah zu arbeiten. Wir haben nicht umsonst in der Bundesrepublik etwa 1000 Volkshochschulen. Und nicht umsonst ist auch an Ihrer Volkshochschule, in Ihrem Ort, nicht nur, dass man dort im Kloster, da darf man das so sagen, lernt, sondern dass es auch dezentrale Standorte gibt. Also Volkshochschule versucht, dort hinzugehen, wo die Menschen leben. Es gibt ja in unserem Land immer den Spruch über die sogenannten bildungsfernen Menschen. Aber es gibt auch menschenferne Bildung. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und öffentlich bedeutet auch, öffentliche Verantwortung für Erwachsenenbildung bedeutet auch, dass die Erwachsenenbildung selbst öffentlich relevante Themen, also nicht nur die Themen thematisiert und anspricht und ins Programm aufnimmt, die auf einen hohen Bedarf und auf ein hohes Bedürfnis, die eher marktgängig sind, sondern auch solche Themen aufgreift, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben und wo auch erst Bildungsbedürfnisse geweckt werden müssen. Öffentlich bedeutet, dass wir versuchen, unterschiedliche Zugänge zur Bildung zu ermöglichen. Nicht nur in ganz klassischem Sinne mit Bildungsprogrammen, wie wir sie vor 100 Jahren schon kannten, sondern dass man ganz unterschiedliche, mit unterschiedlichen Lernarrangements, wie wir das heute nennen, versuchen, unterschiedliche Adressatenkreise zu gewinnen. Und ich glaube, diese öffentliche Erwachsenenbildung und die öffentliche Verantwortung dazu, auch die Interpretation des Öffentlichen, zeigt, wie nah Volkshochschule im Grunde genommen und Demokratie liegen. Es war nicht umsonst, dass die Mütter und Väter der Verfassung Volkshochschule in die Verfassung geschrieben haben, sondern eine lebendige Demokratie setzt lebendiges Lernen bis ins hohe Alter auch voraus. Wir haben, was die Volkshochschulen angeht, was das 100-jährige Jubiläum angeht, sicher war das auch so in Ihrer Stadt, da hören wir sehr tolle Reden angesichts des Jubiläums. Man wünscht sich eigentlich jedes Jahr so ein Jubiläumsjahr, wenn man Mitarbeiter einer solchen Einrichtung ist, weil hört man, welche tolle Arbeit man leistet, wie wichtig man für die Gesellschaft ist. Das tut ja gut. Ich komme nachher noch einmal darauf zurück, dass wir nicht nur emotionale Zuwendung, sondern auch pagatorische Zuwendung benötigen für unsere Arbeit. Wenn Sie aber einmal einen Blick in die Gazetten beispielsweise nehmen, manchmal auch im Fernsehen, wenn es nicht um Jubiläumsberichterstattung geht, dann sehen Sie aber eine gewisse Dissonanz zwischen einem immer wieder vorgetragenen, in der Öffentlichkeit von Nicht-Teilnehmenden verbreitenden Image und dem, was Volkshochschule leistet. Ich habe an der Universität in Marburg beispielsweise mal eine Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen gehabt und die haben dann zu mir gesagt, lieber Kollege Meisel, wir diskutieren hier nicht auf Volkshochschulniveau. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass die Kollegen dort Volkshochschulniveau gehabt hätten. Es gab im Übrigen einmal eine Ministerpräsidentin eines Landes, da hören Sie auch schon, Bayern kann es nicht gewesen sein, die hatte einmal gesagt, öffentlich, sie diskutieren nicht auf VHS-Niveau. Die ist dann später in 4 Wahlgängen nicht gewählt worden. Also alle, wenn jemand in der Politik hier engagiert ist, Vorsicht mit solchen Begriffen. Es gibt Menschen, die sagen, Volkshochschule ist doch die Abkürzung für viele halbe Sachen. Da schauen Sie einmal das, was Stiftung Warentest, die beurteilen auch Weiterbildung, schauen Sie in die Hefte, da sehen Sie, dass gerade die Volkshochschulen immer im Vergleich auch zu vielen, vielen privaten Weiterbildungseinrichtungen die beste Qualität bieten. Seltsamerweise kommt Volkshochschule in den letzten Jahren immer häufiger in Kriminalromanen vor, auch in Kriminalfilmen, in Tatortfilmen, wo immer, das ist auch ein tolles Muster, der Verdächtige, die Verdächtige, sagt immer, ich kann es nicht gewesen sein, ich war in der Volkshochschule. Meine Damen und Herren, dass im Grunde genommen die rhetorische Figur, die dahinter steckt, und der Sinn ist, anscheinend ist es immer noch verdächtig, wenn Erwachsene lernen. Also immer noch, es sind die Verdächtigen, die lernen. Wenn wir diese Art von in der Öffentlichkeit immer vorgetragene Image-Kultur von Volkshochschulen mit den Leistungen vergleichen, tut sich eine erhebliche Dissonanz auf. Ich will sie jetzt nicht 100 Jahre zurückführen, aber mal in die ganzen letzten Jahrzehnte und will das auch nicht sehr theoretisch machen. Aber wenn Sie sich einmal die großen gesellschaftlichen Trends anschauen und sich anschauen, was Volkshochschulen dazu beitragen konnten, die öffentliche Verantwortung der Erwachsenen, dass diese Herausforderungen auch bewältigt werden konnten, dann ist das schon direkt vorzeigbar. Nehmen wir mal das ganze Thema von Globalisierung, Internationalisierung. Das sind die deutschen Volkshochschulen, das sind die größten Sprachenschulen der Republik. Und da wird ja nicht nur eine Fremdsprache erworben, sondern dadurch, dass wir sehr viel mit Dozentinnen und Dozenten, die sogenannte Native Speaker sind, also die aus den Herkunftsländern kommen, ist dort auch immer interkulturelles Lernen. Und Volkshochschulen haben dazu erheblich beigetragen, dass die Stadt, Gesellschaft weltoffen ist und weltoffen bleibt. Nehmen Sie den großen Trend der Informationstechnologie, der Technologisierung auch von Arbeitsbedingungen. Es waren die deutschen Volkshochschulen, die in den letzten Jahrzehnten Millionen von Erwachsenen ihre IT-Kompetenz vermittelt haben. Das haben die natürlich auch im privaten Bereich genutzt, aber das war auch im Grunde genommen eine Qualifizierung für Arbeit und Beruf. Sie konnten das, um mit Habermas zu sprechen, in einem herrschaftsfreien Bereich konnten sie ihre Kompetenz entwickeln. Wenn Sie so sehen, ein gigantisches Wirtschaftsförderungsprojekt. Nehmen wir den Trend zur Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Es sind die deutschen Volkshochschulen, die präventive Gesundheitsbildung nach dem Gedanken der Weltgesundheitsorganisation anbieten. Und das sind nicht nur Hüpf- und Bewegungskurse. Ich sage das deshalb, weil mir ein Kämmerer einer Stadt, wo ich neulich wegen einer Volkshochschule mal gewesen bin, der hat mir das Programm der Volkshochschule gezeigt und hat gesagt, schauen Sie doch mal, was diese Volkshochschule mit den öffentlichen Mitteln macht. Schauen Sie mal diese Veranstaltung beispielsweise, die heißt vom Titel her Bauch, Beine, Po. Ich habe mir den Kämmerer dann angeschaut und habe es nicht gesagt, aber habe dann gedacht, für Sie ist diese Veranstaltung nicht gedacht, Sie haben von allem genug. Meine Damen und Herren, auch das ist etwas, wo wir als öffentlich verantwortete Erwachsenenbildungseinrichtungen ja manchmal etwas leiden. Man erwartet von uns auch ein niedrigschwelliges Bildungsangebot. Offen für alle. Das heißt auch, wir müssen es so adressieren, dass es offen für alle ist. Aber in dem Moment, wo es möglicherweise nicht theoretisch genug ist, sondern wo es auch unter den Gesichtspunkten von Bildungsmarketing formuliert ist, dann führt es dazu, dass es ein Teil wieder ins Lächerliche gezogen wird. Nehmen wir das Beispiel der Integrationsanforderungen. Die Volkshochschulen in Deutschland haben nicht erst seit 2015, sondern schon lange bevor, nämlich seitdem Deutschland zu einem Einwanderungsland geworden ist, sind sie für die Einwanderer die erste Bildungsadresse, um die Grundkompetenz für die selbstbestimmte ökonomische, soziale Integration, nämlich die deutsche Sprache, zu erwerben. Das ist eine gigantische Leistung, nicht nur für die Stadtgesellschaft, sondern für das Land insgesamt. Nehmen wir den anderen Trend. Unsere Gesellschaften, das hat nicht in erster Linie etwas mit der Migration zu tun, sondern wir haben einen Trend, dass sich unsere Gesellschaft zunehmend aufteilt in unterschiedliche Milieus. Und dann ist es gut, wenn Volkshochschule eine kulturelle Bildung für alle anbietet, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus zusammenkommen, gemeinsam diskutieren, sich gemeinsam mit Fremdem konfrontieren und gemeinsam lernen. Und damit komme ich auf das, was Volkshochschule und öffentliche Erwachsenenbildung auch noch ausmacht. Das ist natürlich immer nicht nur ein Ort des Lernens, der Wissensaneignung, sondern das ist auch ein Ort der Begegnung. Und dieses scheint mir in der Vergangenheit und auch heute eigentlich etwas unterbewertet von der sozialen Funktion, die auch ein solches gemeinsames Lernen, ein Lernen in Begegnung für die Gesellschaft hat. Und das tut Volkshochschulen, das tun die deutschen Volkshochschulen unter wirklich, Bedingungen der strukturellen Unterfinanzierung. Ich habe Ihnen mal hierzu ein paar Daten mitgebracht und hoffe, dass Sie die lesen können. Die Entwicklung der öffentlichen Ausgaben für die Bildungssektoren, frühkindliche Bildung, Hochschulbildung, Berufsausbildung, Schulbildung und Weiterbildung, die ist in den letzten 15 Jahren, also das sind jetzt Zahlen, ab 95 bis 2015, da sehen Sie, wie das auseinanderläuft. Natürlich ist es gut, dass wir sehr viel Mittel in die frühkindliche Bildung investieren. Schon einmal aus den Grundprinzipien von Chancengleichheit. Ich will auch überhaupt nicht dagegen argumentieren, dass für Hochschulbildung, Berufsausbildung, Schulausbildung viel mehr Mittel als früher investiert wird. Aber wenn Sie im Vergleich sehen, die Weiterbildung mit ihren 4,3%, damit können Sie noch nicht einmal die Inflationsquote decken. Und das, obwohl wir gerade anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums der Volkshochschulen immer wieder hören, wie wichtig wir für die Gesellschaft sind. Ich will es an anderen Zahlen noch einmal verdeutlichen. Die Autorengruppe Bildungsberichterstattung hat 2018 Zahlen von 2016 veröffentlicht. Da sehen Sie, dass wir etwa an öffentlichen Bildungsausgaben 200 Milliarden Euro in der Gesamtrepublik haben. Die institutionelle Förderung der Volkshochschulen sind 447 Millionen. Das hört sich ja auch wahnsinnig viel an. Aber wenn Sie es mal in Prozenten sehen, sind das 0,25% der Gesamtausgaben für das öffentliche Bildungswesen. Wenn Sie mit 0,25, wenn Sie in eine Polizeikontrolle, in eine Verkehrskontrolle kommen, da dürfen Sie immer durchfahren. Wenn Sie diesen Prozentsatz haben, dürfen Sie immer durchfahren. Sei denn, Sie sind noch gerade, ich glaube, unter 21, dann dürfen Sie es nicht machen. Wir haben an Beschäftigten im deutschen Bildungswesen 2,1 Millionen Beschäftigte. Das ist ja schon richtig viel. An den deutschen Volkshochschulen arbeiten 8.600 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mit diesen 8.600 hauptberuflichen Mitarbeitern wird ein Programm für fast 10 Millionen Belegungen entwickelt. Also in Sachen Wirtschaftlichkeit darf man den Volkshochschulen keinen Vorwurf machen. Da haben wir keinen Nachholbedarf, was das Agieren angeht. Das ist die letzte Zahlen, das sind die letzten Zahlen, mit denen ich Sie konfrontieren will. Können Sie die unterschiedlichen Farben erkennen?
Nein.
Das hatte ich befürchtet, weil die...
Der rechte Balken.
Sagen wir es mit dem linken Balken und mit dem rechten Balken. Das ist der Anteil der Personalausgaben. Der linke Balken ist jeweils für die hauptberuflichen Mitarbeiter. Und der rechte Balken sind die Honorare für unsere freiberuflichen Mitarbeiter. Da sehen Sie im Grunde genommen, dass wir immer mehr Geld für unsere freiberuflichen Mitarbeiter ausgeben, aber dass die hauptberuflichen Mitarbeiter im prozentualen Anteil, dass der sinkt. Da sehen Sie ein Strukturproblem. Wir arbeiten mit ganz wenig hauptberuflichen Mitarbeitern und mit fast 150.000, 160.000 freiberuflichen Mitarbeiter. Honorarkräften, die reich werden an der Volkshochschule. Reich an pädagogischer Erfahrung und an Menschenkenntnis. Da auch hier sehen Sie ein Dilemma, auf das ich hinweisen will. Und die letzte Das zeige ich Ihnen mal nicht, weil sonst müsste ich wieder sagen, was dann häufig an der Hochschule so ist bei bestimmten technischen. Ich habe Ihnen zwar eine Folie mitgebracht, aber Sie können sie nicht erkennen, deshalb will ich es Ihnen sprachlich erläutern. Das, was ich Ihnen auf der kommenden Folie noch aufgezeichnet habe, ist, dass der Anteil der Finanzierung der Volkshochschule seitens der Teilnehmer immer mehr steigt. Wir haben einen Trend zur Privatisierung der Weiterbildungskosten, dass der Anteil der sogenannten Projektmittel steigt, also der Mittel, die die Volkshochschulen erwerben, um zeitlich befristete Projekte durchführen zu können, aber der Anteil der institutionellen Förderung, also mit dem man fest kalkulieren kann, tendenziell sinkt. Das heißt, die Sicherheit, unter denen langfristig Erwachsenenbildung geplant und durchgeführt werden kann, die sinkt tendenziell. Und das, und jetzt führe ich nochmal zurück auf das Jahr 18 des letzten Jahrhunderts, das, obwohl in der ersten deutschen Verfassung einer Demokratie der Stellenwert von öffentlicher Erwachsenenbildung in einem eigenständigen Artikel festgehalten worden ist. Lassen Sie mich den Schwenk machen zu den Herausforderungen, von denen Volkshochschulen stehen. Das ist im Grunde genommen, sind ja Volkshochschulen möglicherweise, hat die Gesamtstruktur, die ich immer als sehr kritisch sehe, einen riesigen Vorteil. Das hört sich jetzt ambivalent und paradox an. Aber eine Art von Verkrustung der Organisation werden Sie unter diesen Bedingungen nicht erleben können. Weil Volkshochschule darauf angewiesen ist, ja auf einen freiwilligen Austausch zwischen denjenigen, die zu uns kommen und denjenigen, die planen. Also man ist immer ganz nah dran an dem, was Menschen auch brauchen und benötigen. Da ist eine gelernte Flexibilität. Sie werden in einem der weiteren Vorträge hier in Ihrem Forum ja über die hundertjährige Geschichte der Freiburger Volkshochschule hören. Ich weiß nicht, ob Sie darauf eingehen können, aber wenn man sich die Programme einmal anschaut über die letzten Jahre, wie die sich verändert, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich verändert, da sehen Sie, welche hohe Flexibilität eigentlich geleistet wird. Und insofern ist mir es auch da nicht bange um die Zukunft der Volkshochschule. Und insofern bleibt diese hohe Flexibilität auch weiterhin ein institutionell integrierter Bestandteil der Konzeption. Aber wir stehen natürlich vor erheblichen Herausforderungen, denen sich auch die Volkshochschulen zu stellen haben. Das ist, hören Sie mich eigentlich auch so, wenn ich nicht direkt am, nicht, dass mir jemand wegschläft. Ja, es gibt auch das Recht auf einen gesunden Schlaf, also das muss man ganz einfach auch sehen. Wenn ich auf die Herausforderungen einmal spezifisch noch eingehe, nehmen wir mal das Schlagwort der demografischen Entwicklung. Da denken dann viele Menschen daran, ja, demografische Entwicklung, wir stehen jetzt vor der kollektiven Verkreisung der Gesellschaft. Meine Damen und Herren, so ist das nicht. Denken Sie einmal zurück an den Refrain der Beatles, der lautete Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er Jahre, "Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Auf Hessisch übersetzt, mit 64 hingen sie an der Schnabeltasse. Das war vor wenigen Jahrzehnten das Altersbild. Aber das hat sich doch vollkommen geändert heute. Heute sind doch Menschen, die Lebensphase nach der Erwerbsarbeit, das ist doch nicht das Nachwort zum Leben. Sondern da verbringen viele Menschen und Gott sei Dank immer mehr Menschen noch mehrere Jahrzehnte gesund leben und wollen an Gesellschaft, an Kultur und an Politik teilhaben. Und da ist es gut, wenn Volkshochschule auch sich diesen Adressatengruppen der Älteren im Stellenwert von lebensbegleitenden Bildung direkt widmen und ihnen eine Chance geben. Und für viele Ältere ist das in der Tat ein Ort, wo sie an Kulturentwicklung, Politikentwicklung, Gesellschaftsentwicklung teilen, wo sie immer ihre Allgemeinbildung aktualisieren können. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal auf den Begegnungsaspekt eingehen. Es ist auch gut, wenn Volkshochschulen etwas nur für Seniorinnen und Senioren anbieten. Weil Menschen in einer gleichen Lebenssituation vielleicht auch gleiche Themen haben, mit denen sie sich beschäftigen wollen. Und weil Menschen in einer gleichen Lebenssituation es auch genießen können, vor einer Bildungsveranstaltung vielleicht mal eine halbe Stunde vorher da zu sein, eine Tasse Kaffee miteinander trinken oder die Tasse Kaffee danach trinken. Da gibt es auch so etwas wie Bildung gegen Einsamkeit. Und auch diese sollten wir in unserer Gesellschaft der Individualisierung ernst nehmen und als eine Leistung der öffentlichen Erwachsenenbildung beitragen und annehmen. An den Universitäten habe ich häufig mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert, auch noch in den letzten Jahren, die bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft Anträge stellen zu intergenerativen Lernarrangements im 21. Jahrhundert in der Arbeitswelt 4.0 und KKG. Das ist spannend aus der Perspektive von Wissenschaft und Forschung. Den Kollegen sage ich aber, geht doch an die Volkshochschule, da könnt ihr in jeden zweiten Kurs gehen, da lernen Generationen miteinander. Ich lerne gerade Spanisch mit überschaubarem Erfolg. Das hängt nicht an der Dozentin, das will ich gleich dazu sagen, weil ich es immer noch nicht gelernt habe nach mehreren Jahrzehnten, dass Lernen manchmal auch anstrengend ist und dass man Hausaufgaben gefälligst auch erledigen muss und dass man Vokabeln, die muss man bimsen, die muss man, übernimmt kein medienunterstütztes Lernarrangement. Das bleibt an der Person, an dem Menschen hängen. Und da sehe ich, wie toll junge Menschen mit anderen Mädchen umgehen. Da lerne ich auch davon. Und es ist schön, dass dort auch Gespräche zwischen Generationen stattfinden. Über Fragen, warum lernen sie denn Spanisch? Und da gibt es generationsspezifisch durchaus große Unterschiede. Da gibt es junge Menschen, die wollen ein Erasmus-Studium in Spanien machen. Und da gibt es ältere Menschen, die wollen sich auf den Urlaub vorbereiten. Im Übrigen ist das ja nicht nur ein Privatismo, sondern es ist, gehört, wir erwarten von Migrantinnen und Migranten, dass sie Deutsch lernen. Es ist auch schön, wenn Deutsche, die in fremde Länder gehen, auch versuchen, andere Sprachen zu beherrschen. Also mir scheint diese demografische Entwicklung weiterhin wichtig, eine Herausforderung an die Volkshochschule. Ich sage das auch, weil meine Kolleginnen und Kollegen an den Volkshochschulen manchmal etwas betrübt darüber berichten, ja, die am stärksten wachsende Adressatengruppe unserer Teilnehmer sind die Älteren. Also nicht nur in deinem eigenen Interesse, sagen, ja, das ist doch gut so, weil wir damit auch den gesellschaftlichen Trend, wir dürfen natürlich aber auch die Jungen nicht vergessen. Denn bei demografischer Entwicklung, da geht es ja dann auch beispielsweise dazu, die tendenzielle Facharbeiterlücke, da komme ich auf die weitere Herausforderung zu denken. Jetzt werden Sie sagen, naja, Volkshochschule, das ist doch kein Ort der beruflichen Qualifizierung. Es ist nicht der Schwerpunkt der Volkshochschule, aber auch. Ich will aber auf einen anderen Aspekt dabei eingehen. Ich hatte vor wenigen Monaten ein Podiumsgespräch, da war ein Personalentwickler eines großen Unternehmens mitbeteiligt und ich fragte ihn, jetzt sagen Sie mir doch bitte aus Ihrer Perspektive, welche Qualifikationen und Kompetenzen brauchen denn Ihre Arbeitnehmer zum Beispiel in 5 Jahren? Und da sagt er mir, Herr Meisel, das kann ich Ihnen so genau nicht mehr sagen, wie sich die Qualifikationsanforderungen verändern. Das hängt ab, wie sich die Technik entwickelt. Und da gibt es manchmal ganz schnelle Entwicklungsschübe. Das, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir Menschen brauchen, dass unsere Beschäftigte neugierig sein sollen auf Neues. Dass sie wissbegierig bleiben sollen. Dass sie auch einmal in der Lage sind, temporär, zeitlich befristet, auch mal eine Unsicherheit auszuhalten. Und dass sie immer eine aktuelle Allgemeinbildung haben. Und da wird es dann spannend von der Komplementarität von betrieblichen Qualifizierungen und öffentlicher Erwachsenenbildung. Weil Sie daran sehen, dass berufliche Qualifizierung und Allgemeinbildung sind nicht zwei getrennte Sphären, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Lassen Sie mich zu einer weiteren Herausforderung, die schon eine alte Herausforderung war, kommen. Das ist die Integrationsbildung. Wenn, das sagen nicht verklärte Pädagogen, sondern das sagen Wirtschaftswissenschaftler, wenn dieses Land seine ökonomische und soziale Prosperität halten will, dann sind wir in den nächsten Jahren darauf angewiesen, dauerhaft ein Einwanderungsland zu sein, mit einem positiven Wanderungssaldo von mindestens 250.000 jährlich. Das ist das, was das Institut der deutschen Wirtschaft, was auch das Institut der Bundesagentur für Arbeit im Grunde genommen mit fast vergleichbaren Zahlen dokumentiert. Insofern bleibt die Integrationsaufgabe eine Daueraufgabe der Volkshochschule. Und auch hier ergänze ich immer wieder, nicht nur im Sinne der Integrationsbildung für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Ich will auf einen Aspekt noch eingehen als Herausforderung, den ich eingangs mit dem Ursprung des deutschen Volksbildungswesens oder Volkshochschulwesens genannt habe. Das ist die politische Bildung. Ich arbeite, das konnten Sie aufgrund der biografischen Daten, die Ihnen vorhin präsentiert worden sind, seit mehreren Jahrzehnten in der Erwachsenenbildung und für die Erwachsenenbildung. Da höre ich seit mehreren Jahrzehnten über auch viele Publikationen über das Ende der politischen Bildung sprechen. Einmal, politische Bildung war noch nie ein ganz großer Bereich, aber es war eine große Aufgabe. Zweitens, politische Bildung dürfen wir, glaube ich, nicht nur im engeren Sinne sehen, sondern wir müssen auch umdenken, wir müssen sagen, jede Bildung ist politisch. Worauf will ich hinaus? Das ist jetzt nichts Wissenschaftliches, sondern ein subjektiver Einschub. Ich war einmal vor über viele Jahre davon ausgegangen, dass wir in einer gesicherten Demokratie dass wir einen Zivilisationsstand in unserem demokratischen Gemeinwesen erreicht haben, dass das sicher ist. Und habe subjektiv in den letzten Jahren erfahren müssen, dass wir eine Staatsform haben, die verletzlich ist, die durchaus auch Gefährdungen ausgesetzt ist, wie ich mir sie vor 10 Jahren hätte nicht vorstellen. Wir haben vor wenigen Wochen unseren Programmschwerpunkt Demokratie in München eröffnet. Da war der ehemalige Bundestagspräsident Lammert, der das im Grunde genommen die Eingangsvorlesung gehalten hat. Und der zitierte den amerikanischen Präsidenten. Nee, nicht den. Der zitierte den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Obama, der sagte, als er sein Amt verließ, die größte Gefahr für die Demokratie ist, dass wir sie als selbstverständlich wahrnehmen. Meine Damen und Herren, es gibt auch andere Zitate in Bezug auf die Weimarer Republik, die sagen, die Weimarer Republik ist nicht gescheitert an den Feinden der Demokratie, sondern weil die Demokratie zu wenig Freunde hatte. Demokratieförderung als Aufgabe der öffentlichen Erwachsenenbildung sehe ich weiterhin als eine zentrale Aufgabe. Wenn die Volkshochschulen Kinder der Demokratie sind, von den Verfassungen her, dann, da kann ich den Ehrenvorsitzenden des Deutschen Volkshochschulverbandes zitieren, Herrn Dr. Rossmann, dann ist auch klar, dass die Kinder ihre Eltern verteidigen. Wie machen Sie das? Aber nicht nur, indem Sie im engeren Sinne politische Bildung machen, sondern dass Sie dafür Sorge tragen, dass Volkshochschule ein Ort ist, wo man über unterschiedliche Positionen streiten kann, die die eigene Urteilskraft fördert, wo man respektvollen Umgang miteinander lernt, wo man es auch mal aushält, dass jemand anders da ist, der eine andere Meinung hat. Aber eine Einrichtung, die auch der Toleranz gegenüber der Intoleranz Grenzen setzt. Ein Ort, wo Rassismus, Sexismus, Über- und Antisemitismus keinen Platz hat. Mit einem klaren Profil. Aber schon ein Ort der demokratischen Auseinandersetzung. Und wo wir versuchen, weiterhin Menschen aus der ganzen Gesellschaft zusammenzukommen, um im Grunde genommen damit auch Demokratieförderung. Bundespräsident Gauck, der ehemalige, hat gesagt, dass er Volkshochschulen als Werkstatt der Demokratie wahrnimmt. Ja, weil dort im Grunde genommen demokratische Bildung mit demokratischen Methoden, demokratisch gemeinsam gelebt wird. Ich hatte über viele Jahre die Möglichkeit, mit Frau Professor Süssmuth zusammenzuarbeiten. Und habe sie dann, nachdem sie als Präsidentin des Deutschen Bundestages ihr Amt niedergelegt hat, ist sie ja Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes geworden. Habe ich sie irgendwann mal gefragt, Frau Süssmuth, Sie haben doch wahrscheinlich mit dem Namen, den Sie haben, mit dem gesellschaftlichen Ansehen, auch andere Angebote gehabt, sich zu engagieren. Dann sagt sie zu mir, natürlich hatte ich die. Aber ich tue das doch hier nicht unbegründet. Es gibt in dieser Gesellschaft ganz wenige, so hat sie dann formuliert, ganz wenige Orte, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus, wo Arme und Reiche, Menschen mit Migrationshintergrund und Einheimische, wo Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppierungen, wo Menschen mit Behinderungen und solche, die meinen, sie hätten keine, gemeinsam miteinander lernen. Und das ist doch für ein demokratisches, soziales Gemeinwesen etwas ungeheuer Wertvolles, dass wir in Zukunft auch anlässlich der 100 Jahre Erwachsenenbildung als Teil von öffentlich verantwortenden lebensbegleitenden Lernen stärker stützen müssen. Und mit stärker stützen müssen meine ich auch das als Adressat an die Bildungspolitik. Da haben wir ein Problem in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund des föderalen Systems, dass die Adressaten, an die solche Appelle nach einer besseren Förderung kommen, dass die sehr unterschiedlich sind. Der Bund ist für die berufliche Weiterbildung zuständig, die Länder sind für Förderung zuständig, aber nicht allein, sondern auch kommunal, die Kommunen. Deshalb sind aufgrund von, wenn wir über PISA, ich sehe, Sie schauen auf die Uhr, ich habe noch wenige Sekunden. Wenn wir die PISA-Forschungsergebnisse sehen, da gibt es einen Aufschrei in der Republik, ja, da müssen wir jetzt dringend mehr Geld investieren. Wenn wir ich brauche es gar nicht wörtlich zitieren, es gibt auch sowas wie PISA-Studien für Erwachsene. Wenn da herauskommt, dass mittlerweile immer noch 6,8 Millionen Erwachsene, die in Deutschland groß geworden sind, nicht, dass jetzt einen denkt, ja, das sind alle, die zu uns eingewandert sind. Nein, die in Deutschland groß geworden sind. Als sogenannte funktionelle Analphabeten gelten, die zwar die Überschrift der Bildzeitung, um es etwas plakativ auszusprechen, können die lesen, aber einen etwas komplizierteren Text können sie nicht verstehen. Wenn das so ist, dann müssen wir auch das als eine Herausforderung, aber da gibt es zwar auch mal kurz eine Berichterstattung, aber nicht unbedingt die bildungspolitische Konsequenz. Wir müssen hier mehr in das System des lebensbegleitenden Lernens investieren. Und wir selbst müssen uns den Vorwurf machen, als diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, dass wir zwar immer moralisch appellieren, aber dass wir unsere fachpolitischen Beiträge zu wenig profiliert in die öffentliche Debatte werfen. Also das, was kann, so wie ich das heute versucht habe, was kann Erwachsenenbildung als Teil des lebensbegleitenden Lernens wirklich für die Gesellschaft an Nutzen bringen? Und wenn ich davon spreche, dass Erwachsenenbildung auch eine stärkere öffentliche Förderung, insbesondere vor der Herausforderung, auch die Herausforderung der Digitalisierung, das ist doch nicht nur ein Phänomen, das wir an den Schulen haben, sondern mit dem müssen wir auch umgehen. Wie können wir über die Nutzung von digitalen Medien die Lernarrangements, wie das die Pädagogen heute nennen, optimieren? Immer unter dem Kriterium, es muss für die Lernenden ein Mehrwert haben. Nicht Einführung von neuen Technologien im Lernprozess, weil man modern sein will. Das ist zu einfach. Aber Volkshochschulen sollten auch nicht darauf verzichten und lebensbegleitendes Lernen, das Präsenzlernen zu pflegen. Weil die direkte Auseinandersetzung mit Dozentinnen und Dozenten aus Fleisch und Blut etwas anderes ist, wie wenn sie einen Vortrag gestreamt lesen. Also Fazit aus meiner Sicht. Lassen Sie auch, das ist auch ein Appell an Sie, lassen Sie uns gemeinsam dafür denken und aktiv werden, wie können wir lebensbegleitendes Lernen für alle Menschen in dieser Gesellschaft fördern Und an uns als Profis die Herausforderung, welche fachpolitischen Beiträge können wir für die Debatte in der Bildungspolitik formulieren, um den Nutzen von Erwachsenenbildung als Teil des lebensbegleitenden Lernens für die Gesellschaft in der Vergangenheit und in der Zukunft formulieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus